Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Sonntag und einen schönen Valentinstag gehabt zu haben.
Genau. Also ihr müsst wissen, dass wir die Podcast-Folge am Valentinstag aufnehmen. Aber unabhängig vom Valentinstag freue ich mich nachher auf 16 Uhr.
Was? Warum?
Werbung.
Na, weil dann die zwei neuen Milchshake-Sorten Strawberry und Caramel von Holy gelauncht werden.
War ja klar, dass das kommt.
Ja gut, okay. Also vielleicht habe ich gerade ein bisschen geflunkert, weil ich die zwei neuen Sorten schon probieren durfte. Und ich finde beide richtig lecker. Also Strawberry ist ein wirklich authentischer Erdbeere-Milchshake, den ich persönlich wieder hardcore suchte. Und Caramel würde ich beschreiben mit, ja, Karamell in your face. Also für alle, die auf Karamell stehen, die werden hier sicher nicht enttäuscht, weil das wirklich super intensiv schmeckt und mich so ein bisschen an diese Karamellbonbons erinnert.
Und das Tolle ist, du kannst die Milchshakes auch ganz ohne schlechtes Gewissen genießen, da sie nämlich nicht nur zuckerfrei sind, sondern auch noch voller Vitamine stecken und vegan sind sie auch noch. Man kann das Pulver also mit normaler Kuhmilch oder auch mit sonstigen pflanzlichen Alternativen anmischen.
Genau, und es gibt noch eine tolle Nachricht für alle, die die ersten drei Milchshake-Sorten genauso gefeiert haben wie ich. Banana und Vanilla Milchshake sind auch wieder verfügbar. Bei dem Hazelnut müsst ihr euch allerdings ein bisschen noch bis März gedulden.
Ja, jetzt hast du die ganze Zeit über die Milchshakes gebabbelt, dabei hat Holy auch noch viel mehr zu bieten. Zum einen Energy-Drinks für alle, die zwischendurch mal so einen kleinen Wachmacher brauchen, Hydration-Drinks, die dich mit Elektrolyten und Mineralstoffen versorgen und Ice-Teas. Für alle, die einen Durstlöcher auf echter Teebasis ohne Zucker oder künstliche Aromen suchen.
Stimmt. Und all das bekommst du beispielsweise in einem Starter-Set Deluxe. Dieses beinhaltet eine 14er Probierbox Holy Energy, eine 14er Probierbox Holy Iced Tea und eine 14er Probierbox Holy Hydration. Normalerweise dann auch momentan noch eine Glasflasche, aber jetzt bekommst du sogar einen Thermoshaker dazu, weil die Glasflaschen tatsächlich gerade ausverkauft sind. Und glaub mir, der Thermoshaker, der wird dein Leben wirklich bereichern. Außerdem bekommst du noch ein Sticker-Set obendrauf und jeweils eine Probe vom Milchshake Strawberry und Caramel. Aber nur solange der Vorrat reicht. Das heißt also, schnell sein lohnt sich, weil die leider wirklich sehr schnell vergriffen sind.
Ja, schau dich am besten einfach mal ein bisschen auf der Seite von Holy um. Den Link findest du unten in unseren Shownotes.
Genau, und dort findest du dann nicht nur den Link, sondern auch unsere Gutscheincodes, mit denen du ordentlich sparen kannst. Denn als Neukunde erhältst du mit unserem Code JAHRE5 5 Euro Rabatt auf deine erste Bestellung.
Und mit dem Code JAHRE sparst du als Bestandskunde 10% auf deine nächste Bestellung.
Werbung beendet.
Gut, bevor ich jetzt mit meinem Fall starte, wollte ich noch eine Sache kurz loswerden bezüglich unseres YouTube-Kanals bzw. YouTube-Podcasts. Vielen Dank erstmal für die vielen Daumen nach oben, für die Streams, für die Kommentare. Und da ist mir besonders eine Dame aufgefallen, die möchte ich jetzt an der Stelle einfach mal grüßen, weil die liebe Christine, die hat 5 Millionen Kommentare gefühlt geschrieben. Ich kam noch nicht dazu, die einzeln zu beantworten, aber ich habe dich gelesen. Vielen, vielen lieben Dank für dein herzliches Feedback. Und wir hatten auch so diesen Vorschlag, dass wir das Ganze ja ein bisschen mit Bildmaterial untermalen könnten. Und ich muss darauf antworten, nee, können wir leider nicht, weil das zeitlich überhaupt nicht möglich ist. Wir laden quasi den Podcast auf einer Plattform hoch und der wird dann automatisch überall ausgespielt, auch auf YouTube. Dementsprechend wäre das ein extremer Mehraufwand, YouTube da nochmal einzeln zu bedienen und wir haben uns jetzt dafür entschieden, einfach einen Podcast zu machen. Und falls wir irgendwann einen Mehrwert auf YouTube wollen, dann wäre das dann vielleicht nochmal irgendwie so ein Behind the Scenes oder sowas.
So, harte Fakten, ja, so nach dem Motto, die Auflösung sämtlicher Illusionen oder wie maximal professionell das hier abgeht oder so. Also wir werden das dann auflösen. Nein, also das klappt im Moment nicht, das schaffen wir leider auch nicht. Das ist nicht böse gemeint, aber das ist leider nicht zu stemmen.
Richtig. So, und bevor sich die Leute wieder beschweren, dass unsere Vorbesprechung wieder viel zu lange ist, bevor der Fall losgeht. Ja, auch euch lese ich. Schreibt gerne weiter in Kommentare auf Spotify, wir freuen uns. Ja, dann würde ich sagen, würde ich loslegen, wenn du auch bereit bist.
Gut, dann wünsche ich dir viel Erfolg, gutes Gelingen. Ich lehne mich zurück und lausche ergriffen.
Es ist der 19. Juli 2004, als der 28-jährige Mark Hacking im Büro seiner Frau Laurie anruft. Er will ihr einfach kurz Hallo sagen und sie fragen, wie es ihr geht. Die 27-Jährige arbeitet als Handelsassistentin in dem Finanzdienstleistungsunternehmen Wells Fargo in Salt Lake City. Mark erkundigt sich auch nach ihr, weil er sie am Morgen, nach dem Joggen, wie sonst üblich, nicht mehr gesehen hat. Er vermutet, dass Lori vielleicht etwas spät dran war und darum nach dem Joggen direkt zur Arbeit gefahren ist. Er erfährt allerdings von ihrem Kollegen, dass er an diesem Tag gar nicht bei der Arbeit erschienen ist. Was ungewöhnlich ist, da Lori als verlässlich und pünktlich bekannt ist. Der Kollege reicht das Telefon nun an seinen Vorgesetzten weiter, weil er hofft, dass dieser vielleicht mehr wissen könnte. Aber auch dieser kann ihm lediglich bestätigen, dass er an diesem Morgen unangekündigt von der Arbeit fernblieb. Als er von Mark erfährt, dass er Lori zuletzt am Morgen gegen 5.30 Uhr gesehen hat, als sie sich auf dem Weg zum Joggen in den Memory Grove Park machte und sie anschließend nicht wieder heimkehrte, rät er ihm sofort, die Polizei zu rufen. Und das tut er auch. Er erzählt der Beamtin am anderen Ende, dass seine Frau Lori für gewöhnlich gegen 6.30 Uhr joggen geht und nach dem Joggen immer wieder nach Hause zurückkehrt, um dort zu duschen und sich dann erst auf dem Weg zur Arbeit macht. Jedoch kam sie an diesem Morgen nicht mehr zurück und wird auch bei der Arbeit vermisst. Die Polizei kann ihm allerdings nicht weiterhelfen. Schließlich wird Lori nicht einmal 5 Stunden vermisst. In der Regel reagieren sie erst nach 24 Stunden auf Vermisstenanzeigen. Ihm wird geraten, ruhig und geduldig zu bleiben. Er könne aber auch sämtliche Krankenhäuser im Umkreis und das Gefängnis anrufen. Meist klären sich Vermisstenfälle auf diesem Wege auch ganz schnell wieder auf. Mark beschließt nun, sich selbst auf den Weg zu machen und nach ihr zu suchen. Außerdem ruft er auch einige Freunde von Lori an. Doch ohne Erfolg. Niemand hat an diesem Morgen etwas von ihr gehört. Beim Absuchen von Loris Joggingstrecke entdeckt er ihr Auto, das am Eingang des Parks steht. Doch von Lori fehlt jede Spur. Als er wieder nach Hause kommt, beschließt er erneut, die Polizei zu rufen. Da das geparkte Auto nun ein neuer Hinweis ist und vermuten lässt, dass es sich eventuell um mehr als einen Fall einer vermissten Person handelt, beschließt man nun, mehrere Polizeistreifen zum Apartment der Hackings zu schicken. Während ein paar Beamte die Umgebung rund um das Apartment der Hackings und den Memory Grove Park absuchen, folgt auch eine erste Befragung von Mark Hacking. Mark erzählt dem Beamten, dass er gerade sein Studium an der University of Utah abgeschlossen hat und sich mit seiner Frau auf den Umzug nach Chapel Hill, North Carolina, für sein Medizinstudium vorbereitet. Mark und Lori lernten sich 1994 auf einer Reise mit Freunden zum Lake Powell in Utah kennen. Im Sommer 1999 heirateten die beiden. Kurz darauf, im Jahr 2000, schloss Lori ihr Studium ab und bekam einen gut bezahlten Job in dem Finanzdienstleistungsunternehmen Wells Fargo. Die beiden zogen daraufhin nach Salt Lake City. Er versichert den Beamten, dass sie eine glückliche Beziehung führen und es für Lori keinen Grund gebe, einfach zu verschwinden. Nicht nur das, sie ist auch noch in der 5. Woche von ihm schwanger. Auch Nachbarn und Freunde, bei denen sich die Beamten erkundigen, berichten alle von einer glücklichen und harmonischen Beziehung der beiden. Mark wird vor allem für seine hilfsbereite Art von jedem gelobt. Sie kommen also schnell zu dem Schluss, dass ihr irgendwas passiert sein muss. Das Verschwinden von Lori bekommt auch schnell mediale Aufmerksamkeit. Und so gibt Mark noch am selben Abend dem örtlichen Fernsehsender ein Interview, in dem er seine Vermutung äußert, dass seine Frau morgens beim Joggen entführt wurde. Er spricht auch mit zittriger Stimme einen möglichen Entführer direkt an und bittet ihn, Lori freizulassen. Außerdem ruft er dazu auf, dass sich jeder Freiwillige an der Suche beteiligen kann. Während etliche Familienmitglieder, Freunde und Kollegen bereits eingetroffen sind, um bei der Suche zu helfen, werden es nach diesem TV-Auftritt immer mehr, die helfen wollen. In der ganzen Stadt werden nun hunderte von Vermisstenplakate mit Loris Bild und Kontaktnummern aufgehängt. Am nächsten Morgen beschließen die Ermittler, das Apartment der Hackings zu durchsuchen, um eventuell Hinweise zu finden, die ihr plötzliches Verschwinden erklären können. Die erste Durchsuchung gestaltet sich allerdings nicht so einfach, da es aufgrund des bevorstehenden Umzuges sehr chaotisch in dem Apartment ist und ein Großteil der Gegenstände bereits in Umzugskartons verpackt wurde. Dennoch fällt den Beamten einiges auf, was sehr merkwürdig scheint. Auf dem Beistelltisch finden sie Loris rote Handtasche. In dieser befindet sich ihre Geldbörse mitsamt ihres Führerscheins. Um zum Park zu gelangen und dort joggen zu gehen, hätte Lori allerdings ihren Führerschein benötigt. Auf dem Tresen steht ein riesiger, teuer aussehender Strauß Blumen. Solch eine Art von Blumenstrauß, die man seiner Frau schenkt, wenn man irgendwas angestellt hat. Als sie das Badezimmer betreten, stellen sie fest, dass die Badewanne makellos und blitzsauber aussieht. Doch nicht nur das, es riecht im Badezimmer auch nach Bleichmittel. Im Schlafzimmer stellen sie fest, dass das Bettlaken auf der Matratze frisch bezogen wurde. Allerdings wohl mit neu gekaufter Bettwäsche. Man kann nicht nur die Falten, die von der Verpackung kommen, darauf erkennen, sondern auch die Appretur, also die Behandlung des Stoffes, die dem Laken ein besonderes Aussehen gibt, spüren. Die Bettwäsche wurde also definitiv nicht gewaschen, sondern direkt nach dem Kauf verwendet. Auf der Kommode steht Loris Schmuckkästchen, in dem sich ihr Ehering befindet. Doch das ist nicht alles. Sie finden ebenfalls den Autoschlüssel von Loris Wagen. Dem Wagen, der am Eingang des Memory Grove Parks steht. All diese Hinweise führen zu einer weiteren Befragung von Mark Hacking. Doch dieser beteuert weiterhin, dass es keine Probleme in ihrer Ehe gäbe. Er erzählt erneut, dass sich Lori ebenso wie er auf den Umzug nach North Carolina gefreut habe und sie ihn mit seinem Medizinstudium unterstützen will. Als ihn die leitende Ermittlerin fragt, auf welchen Bereich er sich spezialisieren will, antwortet er, wie aus der Pistole geschossen, Onkologie. Die Beamtin hält ihm ihr Protokoll hin und fragt, ich will nicht dumm klingen, aber schreibt man das so? Doch Mark kann es ja auch nicht buchstabieren. Auch das findet die Beamtin mehr als merkwürdig. Dann fragt sie ihn, ob sie sich seinen roten Truck mal genauer ansehen darf. Er stimmt zu. Auf dem Vordersitz seines Trucks liegt ein Telefonbuch und darunter eine Quittung eines Ladens namens Bradley's Sleep Store. Das Datum der Quittung ist das Datum, an dem Lori verschwunden ist. Er war offensichtlich zu der Zeit in dem örtlichen Bettengeschäft, in der er angeblich den Park abgesucht und die Polizei und Loris Kollegen angerufen hatte. Als sie ihn mit diesem Fund konfrontiert, entgegnet er: Sie denken, ich hätte ihr wehgetan? Die Beamtin antwortet ihm, dass sie sich zunächst nur sicher war, dass er in Loris Verschwinden irgendwie verwickelt ist, sich aber mittlerweile sogar sicher ist, dass er sie getötet hat. Mark entgegnet darauf nur noch selbstsicher: Dann beweisen Sie es. Die Beamten gehen also erneut ins Schlafzimmer des Apartments und ziehen die Decken zurück. Sie erkennen sofort, dass eine der beiden Matratzen neu ist und eine völlig andere Farbe hat. Doch Mark hat eine simple Erklärung für die neue Matratze. Lori und er hatten schon seit einigen Tagen geplant, eine neue Matratze zu kaufen, weil Lori ihre Periode hatte und einen großen Blutfleck auf der Matratze hinterlassen hat. In seinem Nachttisch findet die Beamtin außerdem ein Messer mitsamt Scheide. Als sie es sich genauer ansieht, entdeckt sie einen blutigen Fingerabdruck darauf. Aber auch dafür hat Mark eine schnelle Erklärung. Er habe es zum Jagen benutzt. Mark kommt nun in einem Hotel unter, während die Spurensicherung des Apartments der Hackings noch einmal genauer untersucht. Diese findet einen Brief, der von Lori geschrieben wurde, in dem steht: Ich hasse es, von der Arbeit nach Hause zu kommen, weil es weh tut, in unserer Wohnung zu sein. Ich kann mir ein Leben mit dir nicht vorstellen, wenn sich nicht einiges ändert. Ich habe jemanden, mit dem ich nicht den Rest meines Lebens verbringen möchte, es sei denn, es verändert sich einiges. Außerdem stellen sie Blutspuren in der Wohnung und in Marks Truck sicher. Allerdings handelt es sich bei den Blutspuren lediglich um winzige Bluttropfen. Dank intensiver Ermittlungen und Überprüfungen von Loris Telefondaten sowie Befragungen ihrer Freunde und Kollegen bei der Arbeit wird ihnen langsam klar, warum Lori den Brief an Mark geschrieben hat und was sie damit meinte. Am Freitag, den 16. Juli 2004, rief sie während ihrer Arbeit die medizinische Fakultät der University of North Carolina an, um Informationen über finanzielle Unterstützung zu erhalten. Dabei erfuhr sie, dass ihr Ehemann dort gar nicht eingeschrieben war. Loris Kollegen bemerkten, dass sie an diesem Tag nach dem Telefonat sichtlich verärgert war und zu weinen begann. Sie verließ dann vorzeitig die Arbeit und ging nach Hause, wahrscheinlich um Mark zur Rede zu stellen. Später an diesem Tag rief sie einen Mitarbeiter der Universität an und hinterließ eine Sprachnachricht, in der sie andeutete, dass Mark ihr gesagt habe, der Grund für seine Nicht-Immatrikulation sei eine Computerpanne. Doch diese hat es niemals gegeben. Lori wusste dies allerdings offenbar noch nicht, da sie an diesem Abend mit Mark auf einer Party war und wieder sehr glücklich mit ihm wirkte. Diese Lüge flog am 18. Juli jedoch nach einem weiteren Telefonat mit dem Sekretariat der Universität wieder auf. Lori war am Boden zerstört und verließ erneut vorzeitig unter Tränen ihre Arbeitsstelle. Die Ermittler erhalten außerdem einen entscheidenden Hinweis von Marks Arbeitsstelle, dem Krankenhaus von Utah, in dem er als Hilfskraft tätig war. Sie geben bei der Polizei an, dass bei der Sichtung des Videomaterials der Überwachungskameras in der Nacht vom 18. auf den 19. Juli 2004 etwas aufgefallen ist. Jemand hat in den frühen Morgenstunden einen länglichen großen Gegenstand in eine der Tonnen geworfen. Den Mann kann man auf dem Videomaterial allerdings nicht erkennen, ebenso wenig den Gegenstand, der in die Mülltonne gehievt wurde. Die leitende Ermittlerin ist sich allerdings sicher, dass es sich bei dem Mann um Mark Hacking handeln muss. Und sie ist sich sicher, dass es sich bei dem länglichen Gegenstand um die Leiche von Lori Hacking handeln muss. Die bislang gesammelten Indizien reichen allerdings nicht dafür aus, um die Mülldeponie schließen zu lassen, um nach einer möglichen Leiche suchen zu können. Das würde einfach zu viel Geld kosten und ist erst mit Hilfe ausreichender Beweise möglich. Doch wie es der Zufall will, findet ein Sergeant einen halben Block weiter, in der Nähe der Kirche, einen Müllcontainer, in dem auffällig eine Matratze liegt. Sofort ruft er die leitende Ermittlerin an, um zu erfahren, wie die alte Matratze der Hackings, also die, die nicht ausgetauscht wurde, aussieht. Und sie haben Glück. Es handelt sich tatsächlich um die ausgetauschte Matratze. Ihnen fällt allerdings sofort auf, dass ein großer Teil Stoff grob aus der Matratze geschnitten wurde. Jedoch kann man klar erkennen, dass sich um das ausgeschnittene Stück noch Blutanhaftungen befinden. Bei dem Blut handelt es sich um das Blut von Lori Hacking. Außerdem weiß man mittlerweile, dass es sich bei den Blutspuren, welche am Jagdmesser, im Apartment und in dem Truck sichergestellt werden konnten, ebenfalls um Loris Blut handelt. Diese Beweise reichen nun endlich aus, um Mark Hacking festzunehmen. Doch gerade als sich die Beamten auf dem Weg zum Hotel machen, in dem Mark seit 2 Tagen wohnt, bekommen sie einen Anruf von der Zentrale. In diesem wird ihm mitgeteilt, dass Mark Hacking völlig nackt und augenscheinlich geistig verwirrt auf der Straße in der Nähe des Hotels aufgegriffen wurde. Da sein Verhalten auf eine psychische Erkrankung oder eine manische Episode hindeutet, beschließt man, ihn in die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses von Utah einzuliefern. Die leitende Ermittlerin vermutet allerdings sofort, dass dies nur eine Inszenierung von Mark war. Schließlich passte eine Kleinigkeit nicht zu seinem Verhalten. Er trug während seiner Inszenierung Schuhe. Würde es sich tatsächlich um eine Psychose handeln, würde man auf sowas nicht achten. Er schien allerdings bewusst darauf zu achten. Ihm war wohl klar, dass es für die Ermittler sehr schwierig sein würde, ihn zu befragen oder Durchsuchungsbefehle für Blut- oder Speichelproben zu erwirken, wenn er in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung wäre. Und sie befürchtete, dass er sich damit den Weg freimachen wollte, um bei einem Prozess auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren zu können. Am 24. Juli gehen 2 seiner Brüder, Lance und Scott Hacking, in die psychiatrische Abteilung, in der Mark untergebracht ist, und bitten ihn, ihnen endlich zu erzählen, was mit Lori passiert ist. Am Abend bricht er dann sein Schweigen und gesteht den Mord. Am 18. Juli 2004 gab er Lori gegenüber zu, dass er bezüglich seiner Ausbildung und Zukunftspläne gelogen hatte, was zu einem Streit zwischen dem Paar führte. Lori ging nach dem Streit ins Bett. Und Mark blieb noch weiter auf und spielte Nintendo-Spiele. Anschließend packte er noch ein paar Umzugkartons. Dabei stieß er auf ein Gewehr vom Kaliber 22. Gegen 1 Uhr morgens ging er dann ins Schlafzimmer, wo Lori schlief, und schoss ihr in den Kopf. Dann packte er ihre Leiche in einige Müllsäcke und wickelte sie in die blutige Oberseite der Matratze, die er mit einem Messer aufschnitt. Gegen 2 Uhr entsorgte er ihre Leiche in den Müllcontainer des Krankenhauses. Die Matratze entsorgte er in einem Müllcontainer in der Nähe der Kirche und die Waffe in einem weiteren Container, den er nicht mehr benennen kann. Mit dem Geständnis gehen die zwei Brüder sofort zur Polizei. Diese Enthüllung führt zu Marks Verhaftung am 2. August 2004 und seiner anschließenden Verlegung von der psychiatrischen Klinik in das Gefängnis von Salt Lake County. Eine Woche später wird er offiziell wegen Mordes ersten Grades und dreifacher Behinderung der Justiz angeklagt. Marks Geständnis beendet auch die zweiwöchige Suche nach Laurie, an der Tausende von Freiwilligen beteiligt waren. Stattdessen organisieren die Behörden eine neue Suche nach Laurie auf einer Mülldeponie in Salt Lake County. Die Suche soll etwa einen Monat dauern. Mehrere tausend Tonnen kompakter Müll, der mehr als 9 bis 12 Meter tief und 2 Fußballfelder lang ist, müssen durchsucht werden. Auch Leichenspürhunde werden bei der Suche eingesetzt. 38 Freiwillige, darunter Polizeibeamte, Feuerwehrleute, Beamte der öffentlichen Sicherheit und Mitglieder des Urban Search and Rescue Teams, verbringen durchschnittlich 11 Stunden pro Tag, 4 Tage die Woche mit der anstrengenden Suche. Der Polizeichef ist sich allerdings sicher, dass die vorliegenden Beweise stark genug sind, um auch ohne Fund der Leiche Anklage erheben zu können. Schließlich wäre Marks Geständnis gegenüber seinen Brüdern vor Gericht wahrscheinlich zulässig. Auch die gesicherten Beweise sind ausreichend. Die Ermittler haben das Blut von Laurie genetisch mit dem Blut abgeglichen, das in Marks Auto, auf dem Bettgitter, dem Kopfteil und der Matratze des Paares sowie auf dem Teppich im Schlafzimmer und dem Messer, das in der Scheide in der Küche gefunden wurde, von dem angenommen wurde, dass es zum Zerschneiden der Matratze verwendet wurde. Doch die Ermittler können aufatmen. Am 1. Oktober 2004 werden auf der Mülldeponie von Salt Lake County menschliche Überreste gefunden. Trotz fortgeschrittener Verwesung dauert es nicht lange, bis die menschlichen Überreste als die von Laurie Hacking identifiziert werden können. Leider können die Gerichtsmediziner aufgrund des Zustandes der Leiche jedoch nicht feststellen, ob Laurie schwanger war. Am 29. Oktober 2004 plädiert Mark Hacking auf nicht schuldig in Bezug auf Mord ersten Grades. Laurie's Mutter, Thelma Suarez, beschimpft ihren Schwiegersohn dafür, dass er die Qualen ihrer Familie in die Länge zieht. Zitat, indem er auf nicht schuldig plädiert, verletzt Mark uns weiterhin. Mark wird wegen Mordes ersten Grades sowie wegen Behinderung der Justiz zweiten Grades angeklagt, da er die Ermittler belogen hat und versucht hat, Beweismittel zu vernichten. Am 15. April 2005 bekennt sich Mark Hacking schließlich doch des Mordes schuldig, im Gegenzug dafür, dass die Staatsanwaltschaft alle anderen Anklagepunkte fallen lässt. Da eine Schusswaffe im Spiel war, beträgt die gesetzliche Strafe 6 Jahre bis lebenslänglich. Während der Anhörung, die etwa 10 Minuten dauert, zeigt Mark keine sichtbare Anzeichen von Emotion. Am 6. Juni 2005 wird Mark Hacking zu 6 Jahren bis lebenslänglich verurteilt. Dem Höchstmaß, das der Richter nach dem Gesetz von Utah verhängen kann. Im Juli 2005 beschließt der Begnadigungsausschuss von Utah, dass die erste Anhörung zur Bewährung von Mark Hacking im August 2034 stattfinden würde. Als Thelma Suarez diese Nachricht hört, gibt sie folgende Erklärung ab. Zitat, obwohl es eine schreckliche Verschwendung seines Lebens ist, nimmt die Entscheidung eine große Last von meinem Herzen und meiner Seele. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindeststrafe von 6 Jahren ist nicht nur eine Beleidigung für Laurie und das Baby, sondern auch für mich und meine Familie. Ich danke den Mitgliedern des Begnadigungs- und Bewährungsausschusses für ihre Sorgfalt und ihren Gerechtigkeitssinn bei der Behandlung dieses tragischen Falles. Mein Vertrauen in unser Rechtssystem wurde bestätigt. Die Familie Suarez hat den Namen Hacking von Lauries Grabstein entfernen lassen. Zitat, wir hatten einfach das Gefühl, dass Mark sie offensichtlich nicht mehr wollte. An der Stelle, an der sich einst Lauries Ehename auf dem Grabstein befand, ist nun das portugiesische Wort Filhinha eingraviert, was übersetzt kleine Tochter bedeutet.
Okay. Aber ein Studium vorher hat er abgeschlossen.
Nein, hat er nicht. Und das ist das Interessante, das habe ich jetzt gar nicht im Fall aufgegriffen. Aber er hat auch dieses Psychologiestudium, was er ja vorher gemacht haben will, niemals abgeschlossen. Und das ist so heftig, was er dafür alles durchgezogen hat. Also zum einen, damit Laurie überhaupt gar nicht erst daran zweifelt, dass er studiert, hat er, er war nämlich schon die ganze Zeit gar nicht mehr in der Universität, hat er einfach ständig so Lernmaterial gekauft, er hat auch Bücher gekauft, er hat sogar so getan, als hätte er Prüfungen, er hat sogar mit Laurie zusammen gelernt und sich von ihr abfragen lassen. Das heißt, er war keinesfalls faul oder sowas. Er hat wirklich alles dafür getan, um diese Lüge aufrechtzuerhalten. Und am Tag der Übergabe des Diploms, wo er sein Diplom hätte erhalten sollen und auch diese Feier dann halt stattgefunden hat, hat er so getan, als sei er krank. Und dafür, damit es halt wirklich glaubwürdig rüberkommt, hat er sich sogar irgendwelche Medikamente geholt, dass er wirklich den ganzen Tag vor dem Klo hing und sich übergeben hat.
Ich finde das so faszinierend, wenn er sich das ganze Lehrmaterial kauft und auch noch lernt und sich abfragen lässt, dann hätte er doch eigentlich auch wirklich studieren können.
Theoretisch schon. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Also das war nicht klar, wie es dazu gekommen ist, warum er das niemals gemacht hat und warum er da so einen Aufwand betrieben hat. In der Zeit hätte er halt wirklich studieren können. Das war halt schon, ja, krass.
Ja, das wäre halt meiner Meinung nach dann auch das Erste gewesen, wo sie hätte vielleicht misstrauisch werden können. Ich meine, wenn er ja laut seinen eigenen Aussagen und ihrer damaligen Meinung das Psychologiestudium abgeschlossen hat, warum hat er dann in Anführungsstrichen nur als Hilfskraft im Krankenhaus gearbeitet? Er hätte doch in der Zeit als Psychologe arbeiten können, während er studiert.
Also während des Studiums kannst du dann nicht einfach als Psychologe arbeiten, oder?
Wieso nicht? Selbstverständlich. Wenn du einen Ausbildungsberuf hast, kannst du dem nebenbei nachgehen, neben deinem Studium.
Ja, also er hatte halt neben seinem Studium offiziell halt eben so kleinere Jobs gehabt, unter anderem halt eben auch in diesem Krankenhaus, in dieser psychischen Abteilung. Das war jetzt eigentlich nur, glaube ich, ein Zufall, dass es genau in dieser Abteilung war. Und anscheinend war seine größte Tätigkeit dort eigentlich sowas wie Hausmeistertätigkeiten. Also das hatte dann überhaupt nichts mit seinem Studium zu tun.
Kommen wir nochmal auf den Mord selbst zu sprechen. Es war dann also im Prinzip so, die ganze Sache ist aufgeflogen, es gab einen Streit darüber, die Frau ist ins Bett gegangen. Er hat dann da gesessen und hat sich das dann Ganze durch den Kopf gehen lassen, hat sich weiter reingesteigt und hat sie dann erschossen. Also sie hat ihm nicht nur irgendwie gedroht oder sonst irgendwas, es war einfach dann die Handlung nur, weil er ertappt wurde im Prinzip.
Gut, ich kann jetzt natürlich auch nur das berichten, was jetzt öffentlich wurde und was er berichtet hat, ja. Das Opfer lebt ja leider nicht mehr. Tatsächlich war es wohl so, sie ist im Streit halt einfach schlafen gegangen und er war halt in diesen Emotionen gefangen, hat sich versucht halt eben durch diese Nintendo-Spiele irgendwie abzulenken, hat es nicht geschafft, dann dachte sich, okay, ich kann eh nicht schlafen, dann packe ich halt weiter Umzugskartons. Und in diesem Moment ist ihm halt diese Waffe in die Hand gelangt und ja, da hat es bei ihm wahrscheinlich irgendwie eine Sicherung durchbrennen lassen, weshalb er dann eben auf die Idee gekommen ist, sie zu erschießen. Das war halt nicht geplant. Und was ich auch gar nicht jetzt erwähnt habe, warum er sich diese ganze Story überhaupt ausgedacht hat und warum wohl möglich auch dieser Druck vorhanden war und sie vielleicht sogar auch deswegen sterben musste, weil sie die Wahrheit kannte. Er hat wohl sich selbst einen immensen Druck gemacht, was seine Ausbildung angeht, weil seine komplette Familie extrem hoch angesehen war. Er hatte irgendwie 6 Brüder, glaube ich, und sogar 3 Schwestern, also eine richtig große Familie. Und alle waren super erfolgreich, entweder im Medizin- oder Finanzwesen. Und ich glaube sogar, dass sein Vater auch, deswegen hat er halt Onkologie genannt, weil nämlich sein Vater in diesem Bereich tätig war. Also du musst dir vorstellen, die ganze Familie bestand nur aus Medizinern oder halt welche, die erfolgreich im Finanzwesen waren. Und da musste er irgendwie versuchen mitzuhalten. Dementsprechend hat er wahrscheinlich dann Angst gehabt, ja gut, ich bin aufgeflogen. Wie geht es jetzt weiter? Wahrscheinlich wird meine Familie davon erfahren.
Das würde dann wiederum Sinn ergeben, ja. Gut, und dann habe ich mir nur noch aufgeschrieben, ich fand es halt ein bisschen befremdlich, da steht ein Tötungsdelikt im Raum, es wurde Blut gefunden, es sind diverse Widersprüche, dass dann die dann trotzdem gesagt haben, okay, es reicht nicht, um die Mülldeponie zu durchsuchen. Das fand ich jetzt ein bisschen krass. Also da hätte ich schon gesagt, okay, gut.
Das Ding ist, du kannst ja nicht einfach eine Mülldeponie während des laufenden Betriebs durchsuchen. Du musst diese Mülldeponie dann schließen. Und das ist so unheimlich teuer anscheinend, dass man das nicht ohne weiteres machen kann. Da müssen wirklich stichhaltige Beweise vorliegen, damit man diesen Schritt überhaupt gehen kann. Als dann ausreichend Beweise endlich vorlagen, wurde das ja auch gemacht. Aber man muss auch wirklich dazu sagen, das hat ja auch alles sich nicht ewig lang gezogen. Das ist ja alles innerhalb von, weiß ich nicht, 2 Wochen passiert oder so, ne? Also das ging ja alles wirklich sehr flott. Und du musst dir mal vorstellen, wie lange dauert es, bis man so einen Beschluss hat. Alleine, und das habe ich jetzt auch mir noch aufgeschrieben, wie lustig oder fast schon lächerlich ich das empfand, wie selbstsicher dieser Mark-Hacking aufgetreten ist, weil, vielleicht ist es nicht klar gewesen, als du jetzt die ganze Zeit den Fall zugehört hast, die Polizei hatte bis zum letzten Mal, wo sie es dann halt wirklich mit der Spurensicherung alles durchsucht haben, die hatte nicht einmal einen Durchsuchungsbefehl. Als die zum Beispiel das Auto auch durchsucht haben, die komplette Wohnung durchsucht haben, das war auf freiwilliger Basis. Du kannst natürlich, wenn du in einem Fall irgendwie was zu tun hast, kannst ja sagen, ja klar, dürfen sie durchsuchen, das erfolgt dann alles auf freiwilliger Basis. Und trotz dessen, dass diese leitende Ermittlerin schon geäußert hat, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie für den Tod verantwortlich sind, war der noch so selbstsicher und meinte, ja, beweisen Sie es, kommen Sie in mein Haus hier, bitteschön, können Sie alles durchsuchen.
Das ist mir tatsächlich auch so was aufgefallen, ich sage, ja, das ist ja schon, also, da hat er sich schon ein Image am Tisch mit aufgebaut. Die Frau ist verschwunden, es wird von einem Tötungsdelikt, und ich sage, tja, dann beweisen Sie mir es mal.
Ja.
Also das ist schon heftig, ja.
Ich finde es auch übrigens immer wieder sehr interessant, wie krass durchdacht ein Mörder teilweise handelt und an die kleinsten Kleinigkeiten denkt und dann simple Dinge total verkackt. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass der Autoschlüssel bei ihm zu Hause war. Wie sollen sie mit dem Auto gefahren sein, wenn der Autoschlüssel sich zu Hause befindet? Auch das mit dem Führerschein, dass ihre Handtasche generell dort war. Okay, gut, kann vielleicht passieren, dass sie aus Versehen ohne Führerschein losgefahren ist oder ohne Handtasche, könnte passieren. Aber das mit dem Autoschlüssel hätte ihm nicht passieren dürfen. Ebenso habe ich eine Sache, fällt mir gerade ein, vergessen zu erwähnen, dass die Polizei auch ziemlich schnell festgestellt hat, bei dem Auto von Lori, dass der Sitz gar nicht auf ihre Größe eingestellt war. Also der Sitz war noch auf jemanden eingestellt, der wesentlich größer war als sie. Sie war irgendwie 1,63 und der Sitz war auf jemanden eingestellt, der circa, also über 1,80 gewesen sein muss.
Ja, und dennoch muss ich sagen, dafür, dass die Tat ja jetzt nicht von langer Hand geplant war, hat er sehr viel bedacht.
Ja, also gut, ich habe das jetzt selber vermutet, dass er das nicht geplant hat. Geäußert dazu hat er sich jetzt gar nicht großartig, aber so wie er es jetzt geschildert hat, so im Sinne von, ja, da bin ich halt aufgeflogen an dem Abend nochmal. Man muss auch dazu sagen, es ist wieder mal ein Fall, typisch Amerika, wo sich viele Quellen irgendwie unterscheiden. Ich habe auch Quellen gehabt, wo es dann hieß, sie hätte am Tag ihres Todes quasi erst erfahren, dass da ein Fehler vorlag, also dass er gar nicht eingeschrieben war in der Universität. Das stimmte allerdings nicht. Also das war auf jeden Fall bekannt, dass sie schon vorher darüber erfahren hat, dass er nicht dort eingeschrieben war. Weil wie gesagt, er hat sie ja dann erstmal versucht zu besänftigen mit, ja, Computerpanne, dies, das. Warum da das Sekretariat nochmal angerufen hat, weiß ich nicht, aber ja. Also das nur so, es waren viele Kleinigkeiten, die sich da je nach Quelle ein bisschen unterschieden haben. Ich habe jetzt einfach so Mittelmaß genommen, was halt am meisten Sinn ergibt, aber es verändert ja jetzt nichts großartig am Fall, finde ich. Eine Sache fand ich noch ganz spannend, die ich jetzt nicht mit dazu genommen habe, weil meine Recherchen mich selber ein bisschen verwirrt haben. Angeblich soll es, ja, da Wikipedia-Quelle, super, ne? Nach diesem Fall, also dieser Fall ist ja 2004 passiert und im Wikipedia wurde halt ständig auszusehen das Jahr 2003 erwähnt, obwohl es ja 2004 war. Und dann soll es auch angeblich ein Gesetz, also ein Gesetz soll verabschiedet worden sein, das auch umgangssprachlich irgendwie als Lori's Law bekannt ist. Und dieses Gesetz besagt, dass jeder, der wegen Mord ersten Grades verurteilt wird, mindestens 15 Jahre Haft bekommt. Vorher war es ja, wie gesagt, diese 6 Jahre waren Mindeststrafe bis lebenslänglich. Deswegen hatte die Familie auch Angst, um Gottes Willen, was passiert, wenn der halt wirklich 6 Jahre später schon die erste Anhörung hat und dann vielleicht schon Bewährung bekommt. Ja, das wäre schrecklich. Muss dir mal vorstellen.
Ja gut, nach so einer Tat wären 6 Jahre auch wirklich ein Witz gewesen, also ganz ehrlich.
Ja. Das wollte ich dich auch fragen, wie empfindest du das Strafmaß?
Ja, ich finde ja generell immer diese Strafmaße, wo dann steht von bis irgendwie ein bisschen befremdlich, aber das ist halt in manchen Ländern so. Ja gut, also hier für mich ist das eine lebenslange Haft. Das Opfer war komplett wehrlos, die hat geschlafen. Also für mich ist das lebenslänglich. Also 6 Jahre ist ein Witz für so eine Tat.
Ja.
Also da gibt's ja Leute, die sitzen so lange wegen Autodiebstahl mehrfach. Also das ist ein Witz. Also 6 Jahre ist ein Witz, also 15 Jahre mindestens.
Ja, gut, im Prinzip hat er jetzt über 30 Jahre circa erhalten, weil er erst 2034 die erste Anhörung hat auf Bewährung. Von daher finde ich das Strafmaß so, wie es jetzt im Endeffekt ausgegangen ist, finde ich auch gut. Aber die 6 Jahre wären halt wirklich, Ein absoluter Witz. Aber ich denke, es wird auch so oder so nicht einfach sein. Selbst wenn es heißt, okay, 6 Jahre Mindeststrafe, da wird es nicht einfach sein, Bewährung zu bekommen. Also da, was musst du denn da vorlegen, dass der Bewährungsausschuss sagt, ja, okay, der ist geläutet, der ist komplett resozialisiert, der darf raus. Also das kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen.
Ja, es kommt halt auch immer wieder viel drauf an, wer in diesem Bewährungsausschuss sitzt. Ja. Ja. Haben wir ja bei deinem letzten Fall gesehen, ja, mit diesem Pfarrer, der da.
Ja, gut, aber selbst der saß ja einige Jahre länger und hatte auch erstmal die Bewährung ständig verweigert bekommen.
Ja, naja, also auf jeden Fall, also 6 Jahre für so eine Tat ist absolut unangebracht. Ist viel zu wenig.
Ja. Ich habe dir natürlich auch zu diesem Fall ein Bild des Paares vorgelegt. Du siehst es jetzt in der OneDrive. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können sich das sehr gerne auf Instagram anschauen. Dort findet ihr uns unter @allejahremörder, Mörder mit OE geschrieben. Dort könnt ihr dann auch sehr gerne eure Meinung zu dem Fall in die Kommentare bei dem Beitrag niederschreiben. Könnt ihr übrigens auch sehr gerne über Spotify. Wir lesen all eure Kommentare. Nicht wundern, wenn sie nicht direkt erscheinen. Wir müssen die erst händisch freigeben. Manchmal dauert das ein bisschen. Aber wir lesen sie alle und geben sie auch alle dann fleißig frei. Und wenn ihr kein Instagram habt, aber das Foto des Paares, von dem wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, sehen möchtet, dann könnt ihr das auch gerne auf unserer Homepage allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben. Dort könnt ihr aber nur das Foto angucken und nicht kommentieren. Und im gleichen Atemzug sage ich auch direkt mal, wenn ihr uns Feedback zukommen lassen möchtet oder zum Beispiel Fallvorschläge einsenden möchtet, könnt ihr das unter der Adresse
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Genau. Ja, zu dem Foto von Laurie und Mark Hacking gibt es jetzt ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen.
Ist ein schönes Paar gewesen.
Eigentlich. Ja, eigentlich ein sehr glücklich wirkendes Paar. Und die zwei waren auch wirklich eigentlich total glücklich. Er war auch die Schwiegermutter hat gesagt, er war eigentlich der perfekte Schwiegersohn. Ja, also hat geholfen, wo er nur konnte, weil sie war alleinerziehende Mutter. Und der hat halt wirklich bei allem geholfen. Auch nicht nur ihr, sondern generell in der ganzen Nachbarschaft. Er war toll. Er war auch lustig. Aber er hatte wohl auch eben diesen Drang, sich Geschichten auszudenken und so glaubhaft zu verkaufen. Ja, dass er sich da selber ein bisschen in Probleme verstrickt hat. Wobei ich wirklich nicht verstehen kann, wie man seiner eigenen Ehefrau solche Lügen auftischt. Weil ich denke, der Druck wäre ihrerseits wahrscheinlich nicht einmal entstanden. Der Druck war ja wahrscheinlich nur seitens der Familie oder zumindest hat er sich das eingeredet, von seiner Familie vorhanden.
Ja.
Nun gut, möchtest du ein neues Jahr für mich ziehen?
Ich habe schon vorbereitet, ich muss nur klicken. 1996.
Okay, das Jahr 1996 hatten wir schon Blood, das ist aber viel, 5-mal. Aber wie ich sehe, haben wir auch schon Fallvorschläge, also werde ich doch hoffentlich fündig.
Gut, dann machen wir das. Okay, ist notiert.
Super.
Gut, ihr Lieben, dann war's das von uns für diese Woche, für diese Folge. Wenn ihr Lust habt, hört gerne am Mittwoch mal bei Ungedingst rein. Das ist unser anderer Podcast. Da geht's deutlich gemütlicher zu und viel lustiger. Nichts mit Mord und Totschlag. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier bei Alle Jahre Mörder. Bis dahin. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.